Es gibt Ökonomen, die argumentieren, dass der Tod im heutigen Russland zu einem profitablen Geschäftsmodell geworden ist.
Der russische Ökonom Wladislaw Inosemtsev nennt das Ganze überhaupt eine Todesökonomie, eine Deathonomics.
Das zeigt auch, dass in gewisser Hinsicht Russland zurück ins Mittelalter blickt.
Russland, Gas, Sanktionen, Oligarchen. Der Podcast zur russischen Wirtschaft von Eduard Steiner und Wassily Astrow.
Folge 3. Wie viele Milliarden kostet Russland der Krieg gegen die Ukraine eigentlich? Willkommen, meine Damen und Herren, in der dritten Folge des neuen Podcasts der Tageszeitung Die Presse. Es begrüßt Sie Eduard Steiner, langjähriger Russland-Korrespondent, und Wassily Astrow, führender Russland-Experte des renommierten Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche. Herzlich willkommen, Dobrý deň.
Dobrý deň.
2,5 Jahre führt Russland nun Krieg gegen die Ukraine. Beobachter sind sich weitgehend einig darin, dass Wladimir Putin ursprünglich keinen langen Krieg geplant hatte, sondern von einer schnellen Operation ausgegangen war. Ganz offensichtlich wurde er vom Geheimdienst nicht sehr gut informiert, was die Verhältnisse in der Ukraine betrifft. Mit dem Widerstand hat er offenbar nicht gerechnet, mit der westlichen Unterstützung für die Ukraine wohl auch nicht in diesem Ausmaß und mit den massiven Sanktionen wahrscheinlich genauso wenig. Es ist nicht zum ersten Mal, dass Russland in einem Krieg feststeckt. Und es ist nicht zum ersten Mal, dass das Land dafür Unsummen an Staatsgeldern, an Budgetgeldern, an staatlichem Vermögen ausgibt. Gut, man kann sagen, der Kreml hat die Zustimmung des Volkes dafür oder zumindest die Duldung der Bevölkerung, was die militärischen Abenteuer betrifft. Und doch muss man fragen, Herr Astrow, was sagen Sie? Ist abgesehen vom unermesslichen menschlichen Leid der Preis und die finanziellen Ausgaben für den Krieg nicht schon längst irre?
Ja, die sind irre, kann man sagen, aber man muss auch daran denken, dass einerseits sind es Ausgaben für den Staat, aber andererseits sind es auch enorme Einkommensquellen für breite Bevölkerungsschichten. Das ist natürlich eine Einkommensquelle für die Rüstungsbetriebe, das ist auch eine Einkommensquelle für die Leute, vor allem aus ärmeren Gebieten vom Lande, die vor allem in den Krieg gehen. Sie bekommen sehr hohe Summen. Und es ist so, dass für viele der Krieg zu einem Geschäftsmodell geworden ist.
Gehen wir es vielleicht der Reihe nach durch. Schauen wir uns die Staatsausgaben als solche an und streifen wir dann den Rüstungssektor auch. Und im Detail hätte ich gern auch mit Ihnen besprochen, was die Löhne für die Soldaten betrifft. Denn die sind ja exorbitant und machen einen beträchtlichen Teil der Staatsausgaben inzwischen aus. Wenn wir davon ausgehen, wie das Budget für dieses, das laufende Jahr 2024 konzipiert ist, so haben sich die Ausgaben für Verteidigung gegenüber dem Vorkriegsjahr 2021 verdreifacht. Das heißt, wurden damals in etwa umgerechnet auf Euro 36 Milliarden Euro ausgegeben, so ist es im laufenden Jahr bereits 110 Milliarden. Das ist in etwa das Dreifache des ukrainischen Verteidigungsbudgets. Und ich habe nachgesehen, wenn man es vergleicht mit der Wirtschaftsleistung eines anderen Landes, man kommt in etwa auf die Wirtschaftsleistung der Slowakei. Das heißt, was die Slowakei in einem Jahr erwirtschaftet, gibt Russland für den Krieg pro Jahr oder zumindest im Jahr 2024 aus. Wie kann sich das der Staat leisten? Und vielleicht satteln wir es anders auf, noch das Pferd. Worauf muss er denn sonst verzichten?
Also momentan liegen die sogenannten Verteidigungsausgaben, das sind im Wesentlichen die Militärausgaben, bei ca. 6% des BIP. Das ist natürlich eine hohe Summe. Ja, also wie man weiß, zum Beispiel im NATO gab es lange Zeit Diskussionen, wie hoch sollen die Verteidigungsausgaben sein im Verhältnis zum BIP. Zum Beispiel, man weiß, der Donald Trump hat immer gefordert von allen NATO-Mitgliedern, dass sie mindestens 2% des BIP für Verteidigung ausgeben müssen.
Ist ja eigentlich so vereinbart, nicht?
Ja, ist so vereinbart. Viele lagen allerdings darunter, manche liegen immer noch darunter, aber das sind, wir reden jetzt hier über 2% des BIP. Und in Russland sind es momentan 6% des BIP. Ja? Nur, man muss es auch in Relation sehen. Zum Beispiel, wenn wir uns die USA in den 80er Jahren anschauen, da waren die Ausgaben auch circa so groß, also circa 6% des BIP. Und die sowjetischen Rüstungsausgaben oder Militärausgaben, sie waren noch viel höher. Sie waren doppelstellig, also über 12-15% des BIP, laut Schätzungen der westlichen Geheimdienste. Das heißt, es ist zwar hoch, aber es ist nicht außerordentlich hoch. Und so gesehen kann der russische Staat sich das schon leisten. Aber wie Sie richtig gesagt haben, sie mussten trotzdem einige andere Bereiche kürzen. Zum Beispiel Ausbildung, Gesundheitswesen, auch teilweise die Subventionen an die Wirtschaft. Das heißt, es gab auch schon durchaus Bereiche, wo der Staat Kürzungen vornehmen musste.
Ich lege nur nach, dass die Militärausgaben in der Ukraine, geschätzt vom Stockholmer International Peace Research Institute, SIPRI kurz, im vergangenen Jahr, sage und schreibe, 37% der Wirtschaftsleistung ausgemacht haben. So gesehen ist Russland ja fast noch billig unterwegs, nicht?
Ja, das ist richtig. Aber andererseits, man muss bedenken, dass ein Großteil von diesen 37% des BIP in der Ukraine, die für Verteidigung ausgegeben werden, die werden vom Westen finanziert. Durch die EU, durch die USA teilweise. Während in Russland ist es nicht der Fall. Also Russland muss das alles, also diese 6% des BIP, das ist vielleicht nicht so viel verglichen mit der Ukraine, aber diese 6% des BIP muss Russland selber finanzieren.
Das heißt, Ihre Einordnung ist, so dramatisch ist dieses Ausmaß nicht. Es ist hoch, aber es ist bei weitem nicht dramatisch.
Genau, ja? Genau.
Jetzt hat Mitte September Putin verfügt, zum dritten Mal schon, dass er die Militärstärke erhöht. Er will jetzt um 180.000 Soldaten aufstocken, damit die reguläre Armee 1,5 Millionen aktiver Soldaten umfasst. Wenn man dann noch die Zivilangestellten in dem Bereich dazu nimmt, käme man in etwa auf 2,4 Millionen. Das hieße, dass Russland überhaupt zur zweitgrößten Armee würde, nämlich hinter der chinesischen. Und die Mannstärke um 500.000 höher ist als vor dem Krieg. Ich gebe noch eine andere Zahl dazu. Und zwar waren es jetzt 110 Milliarden. So sind es im nächsten Jahr ungefähr 130 Milliarden Euro. Was bedeutet das? Das ist doch eine wesentliche Zunahme. Oder ist es im Grunde genommen hier eine kleine lineare Aufstockung, die nicht mehr spielentscheidend ist?
Aus meiner Sicht ist es keine wesentliche Zunahme, weil es ist zwar richtig, dass nominell, also die Summe ausgedrückt in Rubel oder auch meinetwegen in Euro, die steigt. Aber im Verhältnis zum BIP glaube ich nicht, dass es zu wesentlich mehr Ausgaben kommen wird. Warum? Weil erstens gibt es ein BIP-Wachstum, ja, und zweitens gibt es auch eine relativ hohe Inflation. Das bedeutet, dass das nominelle BIP auch höher sein wird. Nicht nur die Verteidigungsausgaben, sondern auch das nominelle BIP. Und so gesehen wird der Anteil der Militärausgaben am BIP nur unwesentlich steigen.
Trotzdem fällt auf, dass auf der Einnahmenseite Russland Handlungsbedarf sieht. Das heißt, ab Beginn 2025 ist bereits beschlossen, dass Steuern erhöht werden, nämlich Einkommensteuern und auch die Gewinnsteuern für die Unternehmen. Gleichzeitig hat man gesehen, dass in diesem Jahr ein Rückgang bei den Unternehmenssteuern stattgefunden hat. Ist Russland zu optimistisch gewesen, dass es genug Geld doch ins Budget kriegt, um das Ganze stemmen zu können?
Naja, es geht darum, dass Russland oder die russische Regierung versucht, um jeden Preis Budgetdefizite oder hohe Budgetdefizite zu vermeiden.
Ja. Sehr hoch sind sie ja nicht.
Sie sind nicht hoch, aber also, ja, für russische Verhältnisse ist das schon ein Novum, weil früher hat die russische Regierung in vielen Jahren durchaus Überschüsse erwirtschaftet. Ja? Das heißt, diese Budgetdefizite, ja, also Jahr für Jahr, das ist auf Dauer, diese Budgetdefizite, das ist schon etwas Neues für die russischen Verhältnisse. Ja, und die russische Führung versucht, Budgetdefizite möglichst zu vermeiden. Zum Beispiel im Regierungsentwurf, der gestern, glaube ich, vorgelegt wurde, werden die Budgetdefizite für die kommenden Jahre auf unter 1% des BIP begrenzt. Ja? Das heißt, wenn es keine Steuererhöhungen gegeben hätte, dann wären die Budgetdefizite um einiges höher. Das heißt, so gesehen sind sie notwendig, also die Steuererhöhungen sind notwendig, um die Budgetdefizite in Grenzen zu halten.
Gehen wir kurz auf den Rüstungssektor, der ein wesentlicher Budgetposten ist, innerhalb nämlich dieser gesamten Verteidigungsausgaben, was die Beschaffung betrifft, die Waffenbeschaffung. Jetzt hat Putin dieses Jahr, glaube ich, gesagt, er umfasst in etwa 6.000 Betriebe mit 3,5 Millionen Mitarbeitern und hat selber gesagt, no, das ist viel. Das ist aber noch lange nicht alles, denn dazu kommen, auch seinen Worten zufolge, noch 10.000 Unternehmen, die auf irgendeine Art mit dem Rüstungssektor verbunden sind. Jetzt sagen Sie, welche Dynamiken beobachten Sie hier? Wie sehr greift dieser Rüstungssektor auch auf den Privatsektor über? Oder wären gar Privatfirmen verstaatlicht, um das Ganze unter einem Dach zu haben? Was finden dort für Dynamiken statt?
Es ist ein gemischtes Bild. Also, wie Sie gesagt haben, es gab durchaus Betriebe, die zurückverstaatlicht wurden. Ja, also das sind die Rüstungsbetriebe, die Waffen produzieren. Es gibt auch viele Betriebe im privaten Sektor, die Aufträge vom Staat, die Rüstungsaufträge vom Staat bekommen. Das heißt, das ist ein gemischtes Bild. Wenn wir uns die Dynamik, die Wirtschaftsdynamik anschauen, beziehungsweise die Dynamik der Industrieproduktion, dann sehen wir, dass die Industriebranchen, die einen hohen Anteil an Waffenproduktion oder Rüstungsproduktion aufweisen, die wachsen überdurchschnittlich. Also diese Entwicklung haben wir letztes Jahr beobachtet und die Zahlen für die ersten 7 Monate beziehungsweise 8 Monate von diesem Jahr, die bestätigen diesen Trend. Das heißt, nach wie vor sehen wir, dass die Branchen, also die Waffenproduktion, die Rüstungsproduktion überdurchschnittlich wächst, verglichen mit anderen Industriebranchen.
Es ist ja so, dass dieser Bereich vehement Arbeitskräfte bindet und vom gesamten Arbeitsmarkt abzieht. Dazu kommt noch gleichzeitig der Bedarf an Soldaten für die Front. Hier kommt sich der Staat ja selber in die Quere sozusagen. Er braucht Mitarbeiter, die er hoch bezahlt für den Rüstungssektor. Gleichzeitig braucht er Soldaten für die Front. Eine irre Dynamik auch, oder?
Ja, es ist eine irre Dynamik, weil der Pool an Arbeitskräften schrinkt. Aus demografischen Gründen, auch deswegen, weil es jetzt weniger Einwanderung nach Russland gibt. Das heißt, das Pool der verfügbaren Arbeitskräfte schrumpft. Und gleichzeitig, wie Sie richtig gesagt haben, braucht der Staat mehr Leute für die Rüstungsproduktion und mehr Leute für den Krieg. Und das erklärt auch, warum die Arbeitslosigkeit in Russland auf ein sehr niedriges Niveau gesunken ist, ja, circa 2,5%, also so niedrig war die Arbeitslosigkeit in Russland noch nie.
Das ist de facto Vollbeschäftigung, wenn man
das sagt. Das ist de facto Vollbeschäftigung und es gibt auch sehr viele Bereiche und eigentlich die meisten Wirtschaftssektoren, die verzeichnen Arbeitskräftemängel und die werden immer schlimmer.
Jetzt ist es ja so, dass die Rekrutierung von Soldaten, von Vertragssoldaten für den Krieg offenbar doch nicht so gut läuft, wie man sich das gedacht hat. In Russland, also allein in Moskau, aber auch in anderen Gegenden, wird überall auf Plakaten geworben, dass die Leute in den Krieg ziehen sollen mit den Slogans wie schließ dich den deinen an, richtige Männerarbeit unter anderem steht dort. Man findet das in den U-Bahnen, man findet das an allen Straßen, alles voll von Werbeplakaten. Jetzt würde ich sagen, das schlägt sich doch mit der allgemeinen Vorstellung, dass Russland hier die Russen sehr patriotisch bereitwillig in den Krieg ziehen. Das ist auch nicht der Fall, nicht? Wenn ich so schwer rekrutieren kann und gleichzeitig die Löhne ständig erhöhen muss.
Ja, das ist so ein bisschen ein Eiertanz für die russische Regierung, weil einerseits brauchen sie Leute für den Krieg, aber andererseits wollen sie eine totale Mobilmachung vermeiden. Warum? Weil die Mobilmachung extrem unpopulär ist. Weil die meisten Leute wollen nicht in den Krieg gehen und einfach für das russische Regime sterben. Ja, die meisten Leute. Das heißt, die Regierung muss einen Mittelweg finden und sie sind praktisch gezwungen, es attraktiv zu machen, in den Krieg zu gehen. Und das erklärt auch, warum der Staat so hohe Summen für die Söldner anbietet. Es ist ganz interessant, zum Beispiel eine bekannte, sehr bekannte russische Politologin, Jekaterina Schulman, die jetzt im Exil lebt, die zieht Vergleiche zwischen dem jetzigen Krieg, so zwischen dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine, mit den Kriegen im Mittelalter. Das heißt, da war es auch oft so, dass die lokalen Fürsten, die haben Leute für ihre Kriegsabenteuer nur bekommen, indem sie gutes Geld gezahlt haben. Ja? Das heißt, das ist schon ein sehr interessanter Vergleich. Das zeigt auch, dass in gewisser Hinsicht Russland zurück ins Mittelalter blickt. Ja? Das ist zum Beispiel ein großer Unterschied zum Konzept, das in den letzten 200-300 Jahren in Europa geherrscht hat, wo es so war, dass wenn es einen Krieg gibt, dann ist es eine patriotische Pflicht für die Leute, in den Krieg zu gehen. Und es ging nicht ums Geld, es ging einfach um Patriotismus, also das Land zu verteidigen oder was auch immer. Und im heutigen Russland ist es anders. Das ist vor allem ein Geschäftsmodell für viele Leute.
Ich habe mir die Löhne genauer angesehen. Jetzt ist es so, nach den Erhöhungen, die stattgefunden haben, wenn man in Moskau sich als Vertragssoldat meldet und einen Vertrag abschließt, dass man in den Krieg zieht, kriegt man sofort einmal 19.000 Euro inzwischen. Dazu kommt, dass vom Staatsbudget allein für die Unterzeichnung des Vertrages nochmal 4.000 draufgelegt werden. Das heißt, ich bin noch nicht im Krieg und habe bereits 23.000 Euro, beziehungsweise meine Familie kriegt das. Da wird es jetzt Verzögerungen geben bei der Überweisung und so weiter. Insgesamt im Land ist es etwas niedriger. Da kommt man dann auf 10.000 bis 15.000 wahrscheinlich insgesamt, aber das hat man mal auf der Hand. Dazu kommt, dass der Lohn dann pro Monat, der Sold für den Kriegseinsatz, inzwischen bei 2.100 Euro liegt. Wenn ich zusammenrechne und ein Jahr im Krieg überlebe, inklusive Vertragsabschluss, bin ich in Moskau bei 51.500 Euro. Jetzt ordnen Sie mir das mal ein. Was bedeutet das im Vergleich zu anderen Löhnen?
Also das sind enorm hohe Summen für russische Verhältnisse und Sie haben jetzt mit Zahlen von Moskau argumentiert, aber ein Großteil der Söldner kommt ja nicht aus Moskau, kommt aus den ärmeren Gegenden, aus Nordkaukasus, aus Südsibirien, vom Lande, auch aus den zentralrussischen Gebieten, die eher unterentwickelt sind. Und wenn wir uns zum Beispiel diesen Söldnerlohn von ca. 2.000 Euro pro Monat vergleichen mit dem Durchschnittslohn in Russland, dann ist das das Dreifache. Das heißt, dieser Söldnerlohn ist ca. dreimal höher als der Durchschnittslohn in Russland. Und wenn wir uns mit einem Durchschnittslohn in den ärmeren Gegenden vergleichen, dann ist es das Sechsfache. Das heißt, das sind enorme Anreize für diese Leute, in den Krieg zu gehen, weil so viel Geld, also viele von denen haben so viel Geld nie im Leben gesehen.
Trotzdem ist es nicht so, dass die Vorgaben, der Plan der Rekrutierung erfüllt wird. Ich habe mir da angesehen, dass das russische Medium Vazhnye Istorie hat eruiert, dass auch von den ärmeren Gegenden der Plan nur in etwa zu 50-60% erfüllt wird, was die Rekrutierung betrifft. Andererseits ist auch festzuhalten, dass im ersten Halbjahr 2024 sehr wohl 166.000 Personen, wurde auch gezählt, sich gemeldet haben für den Vertragsdienst an der Front. Das ist eine Zunahme gegenüber dem Vorjahr um das Sechsfache. Muss man dazu sagen, dass im Vorjahr das wirklich auch auffällig niedrig war, dennoch das Sechsfache. Wird bestätigt auch von westlichen Geheimdiensten, die sagen, es sind im Monat in etwa 30.000 Anwerbungen, die stattfinden als Zeitsoldat. Das hat meines Wissens auch Dmitri Medvedev, der vorherige Präsident, bestätigt. Was sagen Sie zu diesen Zahlen? Wie glaubwürdig sind die?
Also ich würde sagen, wenn die Zahlen, die vom Herrn Medvedev kommen und die Zahlen, die von westlichen Geheimdiensten kommen, wenn sie ungefähr zusammenstimmen, dann wird das schon stimmen. Ja? Man muss auch dazu sagen, dass also die russischen Statistiken muss man schon mit Vorsicht genießen. Es gab zum Beispiel auch in der Sowjetunion gab es auch alle möglichen Probleme mit der Statistik und es gab auch, es ist wirklich eine Tatsache, dass das sowjetische Politbüro, also das ist die das ist die oberste Führung, das war die oberste Führung des Landes, hat eigenen Statistiken, also den sowjetischen Statistiken, nicht so richtig getraut. Und um sich ein Bild über die Geschehnisse im Land zu machen, haben sie die geheimen Berichte des CIA angeschaut, um wirklich sich zu informieren. Das waren so die geheimen Berichte des CIA, die für das amerikanische Parlament vorbereitet wurden. Und die wurden, ja, die wurden dann vom sowjetischen Politbüro aufgegriffen und betrachtet. Das heißt, in gewissen Sachen muss man schon auch die russischen Statistiken mit Vorsicht genießen. Nicht alle, aber manche.
Gut, aber in etwa dürften die Zahlen stimmen, bei 30.000 im Monat, ja. Was aber trotzdem nicht reicht, wie wir wissen.
Ja,
nicht?
Ja.
Jetzt würde ich noch gerne das Ganze ausweiten, was die Ausgaben des Staates für die Soldaten betrifft. Wir haben gesprochen von der Anwerbungsprämie und dann vom Sold. Und jetzt ist es ja so, wenn jemand verwundet wird, beziehungsweise im Krieg auch stirbt, was momentan die Hinterbliebenen erhalten. Da wird dort wie da getrickst, da wird unter Umständen das auch unterschlagen und muss dann wahrscheinlich erst gerichtlich eingefordert werden und ist nicht sicher, dass es dann dazu kommt. Aber rein von den Zahlen her ist es so, dass man bei Invalidität 30.000 Euro bekommt und bei einem Todesfall bekommen die Hinterbliebenen 50.000 Euro. Einmal, das hat Putin verfügt schon im Jahr 2022. Wenn man aber zusammenzählt den Versicherungsschutz, der noch dabei ist und so weiter, gibt es Berechnungen, dass das in etwa auf 150.000 Euro geht, die eine Familie bekommt. Das heißt, das ist ja gerade in den Regionen ein Riesenanreiz, dass hier jemand, sagen wir so, nicht den Todesfall einkalkuliert, aber vieles einkalkuliert mit seinem Leben, um finanzielle Probleme zu lösen.
Ja, es ist so, zum Beispiel, es gibt Ökonomen, die argumentieren, dass der Tod im heutigen Russland zu einem profitablen Geschäftsmodell geworden ist. Warum? Weil zum Beispiel, wenn jemand aus der ärmeren Provinz kommt, vom Lande kommt, dann übersteigen die Gelder, die er für den Krieg bekommt, beziehungsweise seine Familie bekommt im Falle von seinem Tod, eindeutig den erwarteten Verdienst, also seinen erwarteten Verdienst, wenn er in den Krieg nicht geht. Ja, das heißt, so gesehen ist es eigentlich vorteilhaft, also rein finanziell ist es durchaus vorteilhaft, in den Krieg zu gehen oder eventuell auch im Krieg zu sterben, weil das ist eine große Stütze, also das wäre dann eine große finanzielle Stütze für die Hinterbliebenen, also für seine Familie.
Jetzt hat er ein Medium, ReRussia ist eine neue Medium-Plattform, die hat zusammengezählt, dass im Juni ist das erschienen und auf Grundlage der russischen Daten, dass auf Sicht von 12 Monaten 30 Milliarden Euro allein an aktive Soldaten und an Hinterbliebene ausbezahlt wurde. Das entspricht allein diese Löhne bzw. die Zahlung an Hinterbliebene entspricht 1,5% der landesweiten Wirtschaftsleistung bzw. 8% der staatlichen Budgetausgaben, um hier das noch einmal einzuordnen. Was sagen Sie dazu?
Naja, das erscheint plausibel. Ja, es ist allgemein bekannt, dass diese Zahlungen, also der Söldnerlohn und die Entschädigungen für die Familien, die sind ein wichtiger Faktor neben dem hohen Lohnwachstum für den derzeitigen Konsumboom in Russland. Also es gibt zum Beispiel auch Schätzungen, dass diese kriegsbedingten Zahlungen circa über 3% der gesamten Konsumausgaben letztes Jahr ausgemacht haben. Das heißt, das ist durchaus ein wichtiger Faktor für die Konsumindustrie.
Der russische Ökonom Vladislav Inosemtsev nennt das Ganze überhaupt eine Todesökonomie, eine Deathonomics, eine Übertreibung?
Naja, eigentlich ist es keine Übertreibung. Das ist eine zutreffende Beschreibung der Realität, muss man sagen. Ja.
Jetzt ist es so, dass laut westlicher Geheimdienste wiederum, die seit Kriegsbeginn in Russland 600.000 Verwundete und Tote gezählt werden. 200.000 davon sind Gefallene, 400.000 Invaliden. Und wenn man es im Detail ansieht, ist es ja so, dass der Großteil darauf auf die Regionen entfällt. Es gehen ja nicht die Leute aus den großen Städten Moskau und Petersburg in den Krieg, sondern aus den Regionen, wo offenbar der Bedarf, der finanzielle Bedarf auch ganz einfach höher ist, nicht? Jetzt kann man sagen, dass die Regionen das Leid abkriegen und gleichzeitig offenbar auch das Geld. Ich nehme vom Leid her eine Statistik, die der deutsche Ökonom Roland Götz eruiert hat, aufgrund von russischen Daten. Und zwar da ist es so, dass die 5 ärmsten Regionen auch am meisten Todesfälle pro 10.000 Einwohner haben. Die Regionen sind Südsibirien an der Grenze zur Mongolei hin, beziehungsweise im Norden Russland, also Randgebiete, völlig ökonomische Randgebiete. Und dort ist zum Beispiel die Anzahl der Gefallenen 14, in der Region Duvar sind es 14,1 Gefallene pro 10.000 Einwohner. In Buryatien, auch in diesem Randgebiet, oder im Norden, in Nenzen, auch bei 10 Gefallene pro 10.000 Einwohner. Im Landesschnitt geht das dann ganz weit runter. Also man kann sagen, dass die Regionen kriegen das Leid ab. Die Regionen kriegen offenbar auch das Geld ab, wo, jetzt wenn wir es ökonomisch sehen, auch ein Wirtschaftsaufschwung wohl stattfindet, nicht? Zynisch gesehen vielleicht.
Ja. Es gibt durchaus einen Zusammenhang zwischen dem Anteil der Gefallenen nach Region und dem Wirtschaftswachstum. Ja. Es gab auch zum Beispiel eine Studie vom finnischen Institut BOFIT. Und sie haben festgestellt, dass der Anteil der Gefallenen auch mit dem Zuwachs der Bankdepositen zusammenhängt. Das heißt, die Regionen mit vielen Gefallenen weisen gleichzeitig auch eine hohe Zuwachsraten bei den Bankeinlagen auf. Ja? Aber man muss dazu sagen, dass es nichts Außerordentliches, wenn wir uns zum Beispiel die andere Länder anschauen, zum Beispiel die USA, im Falle des Irakkriegs, da war es auch nicht viel anders. Da waren ganz wenige Leute, zum Beispiel aus Washington D.C. oder aus Massachusetts oder Kalifornien, die in den Krieg gegangen sind. Das waren vor allem Leute aus der tiefsten Provinz, aus Nebraska, Oklahoma und so weiter, Dakota, North Dakota, South Dakota, die einen besonders hohen Anteil an den Leuten aufwiesen, die in den Irakkrieg gegangen sind. Das heißt, so gesehen ist Russland ist kein Einzelfall.
Alles klar. Ich glaube, wir sind zum Ende dieser Folge gekommen, die heute ein sehr heikles Thema zwischen Tod und Ökonomie behandelt hat, aber eine Realität, die nicht auszublenden ist. Meine Damen und Herren, wir danken Ihnen fürs Zuhören und verweisen schon jetzt auf die nächste Folge unseres Podcasts zur russischen Wirtschaft in 2 Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, Herr Astrov, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.
Bitte gerne.